SWR 2, Kultur aktuell, der Podcast.
Sie hören SWR 2 am Donnerstagmorgen. Deutschland war in das brutale System des internationalen Sklavenhandels nicht einbezogen. Diese Behauptung hat sich in der Geschichtswissenschaft ziemlich lange gehalten, aber jetzt ist ein Buch erschienen, das zu beweisen versucht, dass die These von der Unschuld Deutschlands im Kontext der weltweiten Sklaverei der neuesten historischen Forschung nicht mehr standhält. Danach gehörten eben auch die Deutschen zu den Tätern. Wie genau diese Täterschaft aussah, das beschreibt der Sammelband Die Sklaverei und die Deutschen, eine Geschichte von Ausbeutung, Profit und Verdrängung, den die Journalistin Jasmin Lörchner zusammen mit ihrem Kollegen Frank Patalon herausgegeben hat. Und darüber möchte ich auch mit Jasmin Lörchner sprechen. Ich grüße Sie, Frau Lörchner.
Hallo Frau Maul, schön, dass ich da sein darf.
Frau Lörchner, ich habe es gesagt, die These, dass Deutschland ein Land bzw. eine Region sei, die mit Sklavenhandel nichts zu tun hatte, hat sich über Jahre und Jahrzehnte ziemlich hartnäckig gehalten. Wie war das überhaupt möglich?
Man muss sich ja überlegen, Deutschland war nur sehr kurz Kolonialmacht und ja auch keine besonders große. Und deswegen fiel es relativ leicht, das lange zu ignorieren, wie sehr man da involviert war. Und dann der zweite Punkt ist natürlich, dass man sich in Deutschland sehr lange auch abgearbeitet hat an dem viel größeren historischen Unrecht im Holocaust.
Und was würden Sie sagen, wie kommt es, dass man sich der deutschen Täterschaft gerade jetzt bewusst wird? Also ist diese Bewegung im Kontext der postkolonialen Studien entstanden? Und ist das auch der Kontext, in dem Sie darauf aufmerksam geworden sind, beziehungsweise sich entschlossen haben, dieses Buch herauszugeben?
Ja, also die Beschäftigung mit dem Kolonialismus schiebt die Aufmerksamkeit dafür jetzt in der Tat an. Warum wir das Buch gemacht haben, als Geschichtsredaktion beim Spiegel beobachten wir natürlich geschichtswissenschaftliche Forschungen, haben da immer ein Auge drauf. Und wir haben also festgestellt, dass die Forschung auf diesem Gebiet in der Tat aktiver ist, dass es dort neue Erkenntnisse gibt und gleichzeitig, dass das Thema in der breiten Öffentlichkeit ja noch nicht so beleuchtet ist.
Dann schauen wir uns doch jetzt gemeinsam dieses Thema auch nochmal genauer an. Wie sah die deutsche Variante der Sklaverei aus?
Es gab Unternehmen, die im Kolonialismus dann mit Kolonialwaren gehandelt haben. Die haben natürlich ja mit Waren gehandelt, die durch Versklavte produziert oder geerntet wurden. Und das heißt, oft ist es ein indirektes Profitieren. Es gab aber auch Unternehmen, die haben selbst Waren hergestellt, die als Tauschwaren agierten für Versklavte. Und es gab einzelne Fürstinnen und Fürsten, die sich auf deutschem Gebiet, da reden wir über die frühe Neuzeit, eben an ihren Fürstenhöfen schwarze Versklavte hielten als Hausangestellte. Denen ließ man so ein bisschen Bildung auch zukommen und rühmte sich dann, dass man eben denen ja eigentlich was Gutes tat. Aber letztendlich waren die auf afrikanischen Sklavenmärkten zum Teil gekauft worden. Und wenn wir viel weiter zurückgehen, dann haben wir tatsächlich schon im Mittelalter die Franken, für die Menschenhandel auch ein wirtschaftlicher Faktor war. Und deswegen gibt es eben in der Forschung heute sogar die These, dass letztlich die wirtschaftliche Grundlage Europas auch auf Menschenhandel gelegt wird. Und das gilt dann eben auch für deutsches Gebiet.
Ja, also profitieren von Sklaverei im größeren wirtschaftlichen Kontext, dann haben Sie diese Hofmohren, nannten die sich ja, glaube ich, erwähnt. Außerdem genau. Existierte ja im 19. Jahrhundert noch die, ich sag mal in Anführungsstrichen, die Angewohnheit, schwarze Minderjährige auf Sklavenmärkten in Übersee freizukaufen und sie später dann als Mätressen zu benutzen. Das passierte ja offenbar auch in ganz großem Stil. Also wie intensiv war Deutschland da involviert?
Die Forschung ist noch dabei, das zu beziffern. Unsere Expertin, Professor Dr. von Mallingrott, die hat für ungefähr 850 Menschen, kann sie schon nachweisen, dass die eben aus Afrika, aus Asien und Amerika auf deutschen Boden verschleppt wurden, schwarze Menschen, und dort eben wirklich dann versklavt waren. Wie verbreitet das jetzt explizit für schwarze Mätressen war, das kann man, glaube ich, so genau noch gar nicht beziffern. Aber es gibt eben den sehr bekannten Fall der Machbuba. Die ist vom Fürst von Pöckler verschleppt worden und der hat sie ja dann zur Mätresse erklärt. Und da muss man ganz eindeutig sagen, das war ein minderjähriges Mädchen. Und wenn er sagt, er kaufte sie frei, das sehen wir natürlich heute auch unter ganz, ganz anderen Vorzeichen. Da spielt ja nicht nur Versklavung mit rein, sondern eben auch die Erklärung eines minderjährigen Mädchens zur Geliebten oder Mätresse. Das ist natürlich auch höchst fragwürdig.
Offenbar gab es durchaus auch Widerstand gegen diese unterschiedlichen Formen der Sklaverei auf deutschem Boden. Aber der konnte sich nicht wirklich durchsetzen, habe ich gelesen. Warum nicht?
Die deutschen Gebiete zu der Zeit haben sich eigentlich nicht als Teil des Systems gefühlt. Also man hat immer auf die großen Player geschaut, auf Großbritannien, Portugal, natürlich auf Amerika als der Massenmarkt für die Versklavung. Und weil das eben auf deutscher Ebene auch nicht unbedingt staatlich passierte, sondern eher so subtiler Teil der Wirtschaft war und die Akteure gar nicht so aktiv und offen in Erscheinung traten, war das viel einfacher, das zu ignorieren. Und deswegen haben diese Stimmen da auch nicht so viel Zulauf bekommen.
Ja, Vorwort in dem Sammelband endet mit dem Satz, die meisten von uns sind Nachfahren von hörigen Leibeigenen und Sklaven. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das ist natürlich ein gewaltiger Cliffhanger. Können Sie das belegen, was Sie da schreiben?
Direkt davor steht ja auch der Satz, dass wir in irgendeiner Form alle mit diesem System zu tun hatten. Und natürlich auch die Form der Leibeigenschaft und der Hörigen waren weit verbreitet. Wir müssen uns auch nur mal überlegen, dass es ja immer ein Ungleichgewicht gab zwischen wer konnte sich leisten, Leibeigene und Hörige zu halten und wie war das Verhältnis derjenigen, die eben sich in solchen Verhältnissen wiederfanden. Also da war natürlich die Zahl derjenigen mit viel weniger Macht die größere. Insofern kann man schon sagen, dass die meisten von uns in irgendeiner Form ja tatsächlich sich auf dieser Seite der Geschichte auch wiederfinden, ohne da jetzt ein Opfernarrativ aufmachen zu wollen. Darum geht es gar nicht. Uns geht es mit dem Buch ja vor allem darum, eine Aufmerksamkeit dafür zu schaffen, dass dieses Thema für Deutschland auch relevant ist, genauso wie der Kolonialismus. Diese Form von Rassismus, die da zum Teil ja auch mit reinspielen, die beschäftigen uns bis heute. Und dafür ein historisches Verständnis zu schaffen, da versuchen wir jetzt quasi einen Beitrag zu leisten mit dem Buch.
Sagt Jasmin Lörchner. Zusammen mit ihrem Kollegen Frank Patalon hat sie das Buch herausgegeben, Die Sklaverei und die Deutschen, eine Geschichte von Ausbeutung, Profit und Verdrängung. Es ist im Spiegelbuchverlag erschienen und kostet 24 Euro. Frau Lörchner, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Herzlichen Dank, danke für die Einladung.
SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.